Brüder und Schwestern im Herrn, zunächst einmal ist heute auffällig, dass das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers den normalen grünen Sonntag im Jahreskreis, heute wäre es der 12. Sonntag im Jahreskreis, verdrängt. Das allein macht schon einmal von der Liturgie her deutlich, hoppla, mit dem Johannes, da hat es was Besonderes auf sich. Ja, und die Liturgie feiert auch insgesamt nur 3 Geburtstage. Alle heiligen Feste sind ja Festtage, die sozusagen die Geburt für den Himmel feiern, nicht für die Welt. Und die 3 Geburtstage, die die Kirche innerhalb eines Kirchenjahres feiert, das ist eben der Geburtstag des Herrn an Weihnachten, das ist der Geburtstag seiner Mutter am 8. September und dann der Geburtstag, den wir heute feiern, Johannes des Täufers. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist das Besondere an diesem Johannes? Ja, sogar seine einzigartige, unverwechselbare Stellung innerhalb der gesamten Heilsgeschichte überhaupt. Johannes ist ein flehentlich erbetetes Kind seiner Eltern Zacharias und Elisabeth. Aber zu der Zeit, als sie biologisch hätten Kinder haben können, wurde diese Bitte von Gott nicht erfüllt. Sie blieben kinderlos. Und dann kommt ja der Engel Gabriel zu Zacharias, der da als Priester im Tempel Dienst hatte, und sagt ihm: Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Zacharias wollte das ja nicht glauben und ist deswegen mit Stummheit geschlagen worden von diesem Engel. Eine Stummheit, die, wir haben es gerade gehört im Evangelium, dann erst wieder entbunden wurde, die Fessel seiner Zunge, als er auf das Schreibtäfelchen schrieb, dass wirklich der Name dieses Bübchens Johannes und nicht Zacharias oder irgendein anderer Name sein solle. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt, aus dem eigentlich von den Eltern erbeteten Kind wird ein von Gott durch den Engel verheißenes Kind. Und daran wird schon sehr deutlich, dass Gott dieses Kind in einer ganz besonderen Weise für sich, für seinen Dienst vorbehalten hat. Dass sozusagen die Hand Gottes schon auf diesem Kind liegt, ja, noch bevor es dann im Mutterschoß der Elisabeth empfangen ward. In einer gewissen Weise können wir auch von jedem Menschen sagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das will ich hier auch gerade mal zum Anlass nehmen, das deutlich zu machen, dass es die Menschen gibt, dass es sie gibt, mich gibt, das beruht nicht auf vielleicht Zufälligkeiten unserer jeweiligen Eltern, sondern weil Gott immer schon von uns eine Idee hatte. Eine Idee, die er durch uns selbst verwirklichen will. Es gibt uns allen nur zuallererst, weil der liebe Gott als der Schöpfer uns alle gewollt hat. Und zwar für sich gewollt hat. Weil er uns in alle Ewigkeit bei sich haben wollte. Es ist mir ganz wichtig, das im Zusammenhang eben mit dieser besonderen Erwählung des Johannes einmal zu betonen, dass es eine allgemeine Erwählung gibt, die für jeden Menschen gleichermaßen gilt. Wir alle sind von Gott aus Liebe gewollt. Wir sind nicht nur von Gott geliebt, sondern weil Gott Liebe ist, deswegen will er einen jeden von uns. Und dem, dieser Liebe verdankt jeder Mensch seine Existenz. Ist das nicht tröstlich? Oh, ich finde das wunderbar. Vergessen Sie den Gedanken nicht so schnell. Wir denken viel zu leicht von der Welt nur her, von der Biologie her, gerade in unserer Gesellschaft, lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist so traurig, weil da das Eigentliche, die göttliche Dimension, möchte ich beinahe sagen, der göttliche Wille, der in jedem Menschen deutlich und sichtbar wird, dass der völlig unter den Tisch fällt. Und dann kommt es dann auch dazu, dass wir sagen, oh, die können wir machen oder können es auch sein lassen. Das würde unsere Optik auch im Hinblick auf Empfängnisverhütung sehr, sehr in Frage stellen, wenn sich alle klar wären, wenn ein Kind kommt, der liebe Gott hat es von Ewigkeit her aus Liebe gewollt. Das ist ein ungeheures Startkapital für einen Menschen, wenn er das von sich sagen kann. Und er kann es sagen. Und deswegen sage ich es hier in diesem Zusammenhang auch in aller Deutlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der liebe Gott hat von Anfang an eben in besonderer Weise die Hand auf diesem Johannes. Und das wird eben auch schon deutlich in dieser Namensgebung. Denn der Name Johannes wird ja dem Zacharias vom Gabriel genannt. Das heißt, Gott hat dieses Kind nicht nur gewollt, sondern sagt auch, und das heißt Johannes, das Kind. Und dem sollst du ganz analog den Namen Jesus geben. Die Analogie zu der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist ja geradezu ins Auge stechend. Und was heißt Johannes? Yahweh ist gnädig. Und das ist dann ein Name, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der von Johannes, dem Namensträger, wegweist auf Yahweh. Und genau das, was sein Name aussagt, dass Yahweh gnädig ist, das ist sozusagen dann Inbegriff auch des ganzen irdischen Lebens dieses Täufers. Alles weist von ihm weg auf den Herrn hin. Schon im Mutterschoß ist er in besonderer Weise begnadet, erfüllt vom Heiligen Geist. Wir werden diesen Festtag in wenigen Tagen feiern, Maria Heimsuch am 2. Juli, die Elisabeth merkt erst vermittelt durch den Täufer, was da von Gott her geschieht in dem Besuch von der Mutter Gottes, der Jungfrau von Nazareth, die ja ihrerseits schon Gott in ihrem Schoß trägt. Als das dein Gruß an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und dieses Kind ist der Täufer. Selig, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schon der Name ist Zeugnis des Täufers für den Herrn. Und dann auch dieses besondere verbale Zeugnis. Seht das Lamm Gottes, so sagt er zu seinen Jüngern, und er schickt sie praktisch von sich weg. Johannes ist ganz selbstlos, ganz uneigennützig. Johannes ist ganz Dienstmann des lieben Gottes, näher hin Dienstmann des Herrn selbst und Vorbereiter des Kommens des Herrn. Nicht in dieser Welt, da ist der Herr ja auch schon in der Welt, sondern Vorbereiter der großen Begegnung des Herrn mit seinem Volk, mit dem Beginn seines öffentlichen Lebens, bei der Taufe im Jordan. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Täufer ist an sich eine sehr, sehr sperrige Gestalt, uns eigentlich gar nicht sympathisch. Ich unterstelle es Ihnen jetzt gerade mal, wenn man sich den so ausmalt oder diese Darstellung von Matthias Grünewald dann sich vor Augen führt, der Mann mit dem Kamelhaarmantel, von dem es heißt, dass er überhaupt sich nur vom Heuschrecken und von wildem Honig ernährt hat, das ist selbst ein Zeugnis. Ein Zeugnis schon dessen, was er dann aussprechen wird. Ich muss abnehmen. Ich muss mich auf das Allernötigste beschränken. Es kann mir nur mit meinem ganzen Leben, das muss ein Zeugnis sein für den, auf den alles ankommt und der nach mir kommt und dem die Schuhriemen zu lösen, ich überhaupt nicht wert bin, nämlich Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr, der Täufer ist ganz transparent auf den Herrn in allem, was er sagt, in allem, was er tut. Nirgendwo versperrt er sein Ego, seine vermeintliche Wichtigkeit. Eine Wichtigkeit, die er sich vielleicht selbst zubilligt, das meine ich mit vermeintlich. Nichts davon zu spüren. Ja, er ist ein besonders wichtiger Mann. Er ist die Stimme des Wortes Gottes, das Christus ist. Und das Wort ist stumm ohne die Stimme. Wie umgekehrt die Stimme leer ist ohne den Inhalt des Wortes. Ohne das Wort ist die Stimme Getöse, Lärm, mehr Geräusch, mehr nicht. Und dann ist dieser Johannes der Täufer eben auch der ausdrückliche Zeuge von fundamentalen Wahrheiten. Zunächst einmal der Wahrheit, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Ich habe gesehen, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabkam. Und ich bezeuge es, sagt der Täufer. Er ist der Sohn Gottes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe ja dieser Tage in einem anderen Zusammenhang schon einmal da angesprochen, diese schleichende und ganz diesen subtilen Arianismus im Binnenraum auch unserer Kirche, jedenfalls wie ich das sehe. Arianismus in dem Sinne, dass zwar nicht die Gottheit Jesu geleugnet wird, ausdrücklich im Binnenraum unserer sogenannten modernen Kirche, aber dass sie verschwiegen wird praktisch. Jesus ist nur noch ein guter Mensch. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist hilfsbereit, macht, was er kann. Aber er wird eigentlich durchweg nur als Mensch gesehen. Sicher ist er wahrer Mensch, keine Frage. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich Christus und seiner Bedeutung gerecht werden will, kann ich ihn nicht nur als wahren Menschen glauben, sondern zuallererst einmal von Ewigkeit her als Gott, als den wesensgleichen Sohn Gottes selbst, den wesensgleichen Sohn des Vaters. Das hat seine Auswirkungen dann eben auch auf die Bedeutung der eucharistischen Anbetung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo der Herr für mich nur Mensch ist, wo mir das, ich sage mal nur, im Bewusstsein ist, wo das sozusagen für mich vorherrschend ist, seine barmherzige Menschheit, da ist dann auch kein Platz mehr für Anbetung. Den Menschen kann ich nicht anbeten, das kann ich nur Gott. Und das geht dann auch hin bis zu der Eucharistie, liebe Brüder und Schwestern. Was ist Eucharistie? Was ist das allerheiligste Sakrament? Wo soll das Bewusstsein herkommen, dass sich hier in Gott verbirgt? Und nicht nur seine wahre Menschheit. Natürlich auch seine wahre Menschheit, aber nicht nur. Dass sich Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, so klein macht, wiederum um meinetwillen, wegen mir, nicht wegen sich selbst. Und das hat dann eben, das schlägt durch bis auf die Methode des Kommunionempfangs. Selbstverständlich. Wir leben in einer anthropozentrischen Kirche. Der Mensch ist der King in der Kirche. Und nicht mehr Gott. Ausdrücklich jedenfalls nicht. Zumindest, ich versuche mich sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, aber ich will diese Dinge einfach mal wieder ins Bewusstsein heben, gerade im Zusammenhang mit diesem großen Zeugen, der Täufer für Christus war. Und dass er zuerst einmal für den Täufer Gott ist und nicht Mensch. Ohne dass der Täufer deswegen die wahre Menschheit des Sohnes Gottes geleugnet hätte. Denken wir einmal darüber nach. Ich habe das gerade Arianismus genannt, Arius, der ja gelehrt hat, dass Jesus nur ein besonderes Geschöpf des Vaters sei, aber er sei eben nicht Gott. Arius hat es definitiv bestritten. Heute wird es in unserer Kirche halt verschwiegen. Ob das im Ergebnis nicht beinahe aufs Gleiche rauskommt, kann sich jeder auch dann überlegen. Darüber will ich mir kein Urteil erlauben. Ist auch unnötig. Der große Zeuge für den Herrn als Gott. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er hat dann auch die Wahrheit der Unauflöslichkeit der Ehe bezeugt gegenüber dem Herodes und hat ihm gesagt, die Frau, die Herodias, das ist die Frau deines Bruders Philippus und nicht deiner. Du lebst im Ehebruch. Worüber dieser Herodias ja so erbost war, dass sie die nächste Gelegenheit genutzt hat, um den Kopf des Täufers zu fordern am Geburtstag des Herodes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist für uns sehr bedeutsam, dieses Zeugnis des Täufers. Auch wir sollen Zeugen sein. Auch wir sollen Christus in unserem Leben transparent machen, durchsichtig werden lassen auf die ganze Welt hin. Zunächst einmal auch durchsichtig werden lassen auf unsere Brüder und Schwestern im Binnenraum, innerhalb der Kirche. Durch die ganzen Gebärden, durch die Ehrfurcht, gerade auch die eucharistische Ehrfurcht, dass überhaupt einmal wieder aufgrund eines Gebärdenzeugnisses, eines Zeugnisses der persönlichen Haltung, auch meinen Mitmenschen wieder deutlich wird, oh, bei dem Jesus, da geht es zuallererst einmal um Gott selbst und nicht nur um einen Philanthropen, der also den Menschen, der es gut mit den Menschen meint, ohne dass ich diese Eigenschaft kleinreden möchte, Aber zur vollständigen Wahrheit gehört eben die Gottessohnschaft eines Wesens mit dem Vater. Das muss wieder tiefer in unser Bewusstsein hinein. Gott, Jesus Christus, als wahrer Gott und nicht nur wahrer Mensch, sondern beides. Und zuallererst einmal wahrer Gott. Nicht der Mensch wird Gott, sondern Gott wird in Jesus Christus Mensch. Und das ist es, was der Täufer bezeugt hat als Vorläufer des Herrn. Übrigens, er geht damit auch dem Herrn voraus. Ich habe am letzten Sonntag, hatten wir ja dieses Sämannsgleichnis, zuerst muss gesät werden. Das andere kommt dann von Gott. Zuerst ist der Mensch dran, der Gott sozusagen den Weg bereiten muss an dem Ort, an dem er gestellt ist. Und das ist im Sämannsgleichnis sehr deutlich ausgesprochen und schon beim Täufer eigentlich sehr gut verwirklicht. Wir sind alle auch da, um für andere Menschen sozusagen und bei anderen Menschen den Boden aufzuhäkeln, aufzulockern, damit wirklich der liebe Gott dann kommen kann mit seiner Fruchtbarkeit. Der Täufer ist in diesem Sinne der Brautführer, wie er sich selbst genannt hat, der das Volk Gottes Gott entgegenführt. Und das muss heute, vor allen Dingen müssen das die geistlichen Amtsträger tun. Sie müssen sich zunächst einmal verstehen als neue Mose, als neue Täufer. Und auch wir tun das durch das Zeugnis, wie ich es eben mal kurz zu beschreiben versuchte, durch unsere Haltung, indem wir in allem zu erkennen geben, ja, Christus ist der Herr, er ist Gott und bereiten damit eben auch für viele Menschen, die wir gar nicht vielleicht kennen und bei denen wir gar nicht wissen, was wir bewirken und auch gar nicht wissen müssen, aber denen leisten wir einen wichtigen Dienst und zugleich dem Heiland selbst, dass er bei ihnen ankommen kann. Und das bedeutet, dass Heil ankommen kann, dass die Gnade ankommen kann. Gott ist gnädig, so wie es schon der Name des Täufers aussagt. Beachten wir da immer unsere große Verantwortung, die eben auch von der Art ist, wie sie der Täufer in einer einmaligen und speziellen Form von Gott selbst hatte. Amen.